Das Thema heute heißt, alle Tage meines Lebens mit Gott unterwegs. Psalm 27, 4 und 5 werden wir gleich noch hören. Wir haben dazu zwei Redner, ungewöhnlich beide bei CFI angestellt. Achim Gäckle, Personalmanagement ist seine Aufgabe bei CFI. Dazu Bernd Lutz war früher mit CFI im Kongo, ist jetzt der Leiter von CFI. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ich möchte zuvor noch beten. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, da du deine Hoheit gestellt hast über die Himmel. Wir sind froh zu wissen, dass du unser Gott bist, der gute Gedanken über uns hat und der uns erreichen möchte, der nicht untätig ist, sondern der Worte des Lebens für uns hat. Herr, hilf, dass wir dich verstehen, was du sagen möchtest, rede ganz deutlich zu uns. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort, Herr, ist die Wahrheit. Amen. Vielen Dank, dass ihr hier vorbereitet habt. Jetzt seid ihr dran.
Alle Tage meines Lebens mit Gott unterwegs. Ich denke, wenn wir die Stelle aus Psalm 27, Vers 4 und 5 lesen, dann bringt David diesen Wunsch zum Ausdruck. Es ist wie so eine Zusammenfassung, mit Gott unterwegs zu sein, bei ihm zu sein. Im Psalm 27, Vers 4 und 5 steht, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen und die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen hohen Felsen in Sicherheit bringen. Wer von uns möchte das nicht? Das hört sich doch super an. Im Haus des Herrn wohnen, in seiner Nähe sein, seine Freundlichkeit sehen und spüren, über ihn nachdenken in seinem Heiligtum und das letzte Schutz und Sicherheit finden, gerade in Zeiten der Unsicherheit, in Zeiten des Terrors und was alles gerade so in dieser Welt läuft. Aber wisst ihr was? Wir haben es noch viel besser als David, denn wir wissen, dass jeder, der Christus in sein Leben aufgenommen hat, dass der ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass der Heilige Geist in ihm wohnt. Die Stelle dazu ist im 1. Korinther 6, Vers 19. Ich lese uns das einfach als Erinnerung vor. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid? Das heißt nicht nur, dass es ein guter Wunsch ist, mit Gott unterwegs zu sein, sondern die Realität ist wirklich noch viel besser. Gott ist mit uns permanent unterwegs. Sein Geist wohnt in uns. Und dann bekommt es eine ganz andere Dimension. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Klar, wenn er in meinem Herzen wohnt, dann ist er immer bei mir, permanent. Aber wie funktioniert das ganz praktisch, wenn wir mit Gott unterwegs sind oder er mit uns? Als Jugendlicher wurde mir sehr oft ein Bruchstück aus diesem Vers in Römer 12, Vers 2 zitiert. Und stellt euch nicht gleich dieser Welt. Man soll sich unterscheiden. Und ich habe erst später gemerkt, dass damals unheimlich Wert auf das Äußere gelegt wurde. Wie kleide ich mich? was für eine Frisur habe ich oder die Frauen, wie sieht's aus, was macht man oder was macht Mann nicht oder Frau. Aber der Vers heißt im Ganzen, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, also eures Denkens, damit ihr prüfen könnt, und jetzt kommt's, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Worin sollen wir uns also von der Welt, von den Menschen, die Gott nicht kennen oder ihn ablehnen, unterscheiden? Nicht durch Äußeres, nicht ob wir auf Facebook aktiv sind oder nicht, ob wir in einer WhatsApp-Gruppe aktiv sind oder nicht. Das ist nicht das Ausschlaggebende, sondern ausschlaggebend ist, dass wir unseren Sinn, unsere Gedanken ändern und ändern lassen von seinem Geist. Dass wir wirklich darauf achten, mit was wir unsere Gedanken, unsere Sinne auch füllen. Und die Folge daraus wird dann sein, dass wir prüfen können, was Gottes Wille ist. Das Stichwort also Gottes Willen. Es geht hier zunächst darum, Gottes Willen zu erkennen und als zweiten Schritt natürlich auch, ihn zu praktizieren, zu tun. Nun, woher wissen wir eigentlich, dass wir Gottes Willen tun sollen? Gibt es Beispiele, warum wir Gottes Willen in die Tat umsetzen sollen? Für mich erscheint es sehr einfach, dass Jesus uns dieses Beispiel gegeben hat. Wir lesen in Johannes 6, Vers 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Nun, das ist eine Stelle, wo wir das finden können, wie sehr es Jesus darauf angekommen ist, dass er den Willen des Vaters tut und dass er den Auftrag, den ihm der Vater gegeben hat, ausführt. Aber wir Christen machen es oft ganz kompliziert mit dem Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Alles dreht sich um diese Frage und aus lauter Angst und Bedenken, etwas falsch zu machen, treten wir auf der Stelle. Wir bewegen uns überhaupt nicht. Wir gehen nicht vorwärts. Und dabei, so meine ich, und das möchte ich in diesem ersten Teil dieser Einheit auch sagen, gibt es sehr viel, was beim Willen Gottes doch wirklich einfach ist, was er schon zum Ausdruck gebracht hat. Vielleicht ist der berühmte Zettel, den wir so gerne hätten, ja wirklich schon vom Himmel gekommen. Habt ihr eine Idee, einen Gedanken? Gut, ich verrate es euch, ihr seid alle sehr schüchtern. Für mich ist es das Wort Gottes, die Bibel, die unsere Basis ist. Und ich weiß nicht, wie oft ihr schon eure Bibel durchgelesen habt und nur mal das Stichwort vom Willen Gottes unterstrichen habt oder aufgeschrieben habt. Ganz ehrlich, das steht so oft, so explizit drin, dass es einem fast unwohl dabei wird. Und es ist ja so, dass der Willen Gottes gilt. Gestern, heute und morgen. Es ist nicht heute so und morgen anders, sondern er gilt permanent. Es ist ein Dauerauftrag. Egal wo, egal wann, er gilt immer. Ich möchte euch ein kleines Beispiel dazu geben, was ein Dauerauftrag bedeutet. Viele von euch Jüngeren wissen das vielleicht gar nicht, aber es ist in der Tat so, dass man als Kunde einer Bank einen Dauerauftrag machen kann. Bei uns, bei CFI, sind wir natürlich auf Spenden angewiesen. Und da gibt es viele Unterstützer, die machen einen Dauerauftrag, dass von ihrem Konto jeden Monat ein bestimmter Betrag zu CFI überwiesen wird. Ein Dauerauftrag. Er gilt so lange, bis er widerrufen wird. Der Angestellte in der Bank wird nicht auf die Idee kommen und jeden Monat anrufen und sagen, Haben Sie sich das gut überlegt? Wollen Sie in diesem Monat auch überweisen? Und im nächsten Monat wieder? Sondern es ist ein Dauerauftrag, bis auf Widerruf. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen. Gott hat uns, seinen Kindern, einen Dauerauftrag gegeben. Und dieser Auftrag gilt, bis Jesus wiederkommt. Und vorher gibt es nichts anderes. Und ich möchte euch einige Beispiele geben. Einfach ein paar Verse uns allen in Erinnerung rufen. Da ist zunächst die Stelle im 1. Timotheus 2, Vers 4. Das war die Jahreslosung 1980. Dann habt ihr so ungefähr eine Ahnung, in welcher Zeit ich schon gewisse Dinge auswendig gelernt habe oder mir merken konnte. Da steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde oder dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das bedeutet ganz klar für uns Christen, dass wir mitwirken dürfen, dass Menschen von Jesus hören. Von dem, der von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das ist ein herausfordernder Dauerauftrag. Ich denke, darum sind wir heute auch hier bei dieser Jumiko. Aber es gibt noch mehr herausfordernde Daueraufträge auf dem Weg mit Gott. Ich möchte euch einen vorlesen aus 1. Thessaloniker 5, Vers 16. Da steht, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will. Hört ihr es? Wille Gottes. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Und da ist für mich gleich die Frage, Gottes Willen, wie geht's uns damit? Mit dem Freuen, was auch geschieht. Ich weiß nicht, was ihr erlebt habt in den letzten Wochen und Monaten, aber wie sah es aus mit eurer Freude? Nicht vom Gebet abbringen lassen. Da könnten wir uns wahrscheinlich drüber austauschen, was uns denn alles gestört hat in letzter Zeit, was uns vom Gebet abgelenkt hat. Nicht vom Danken abbringen lassen. Und das ist der Wille Gottes. Ich glaube, da haben wir unheimlich viel Übung nötig. Und da ist es wichtig, dass wir dranbleiben, den Willen Gottes zu tun. Ich möchte uns ein weiteres Beispiel vorlesen aus 1. Petrus 2, Vers 15. Da steht, denn Gott will, ja was will er denn? Dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen und doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Habt ihr gehört? Konkrete Handlungsanweisungen gibt es da wirklich einen konkreten Dauerauftrag Gottes, nicht nach unseren Maßstäben, sondern wirklich nach Gottes Maßstab, so wie er es selber in seinem Wort sagt. Es wird noch deutlicher im 1. Thessaloniker 4, Vers 3. Dort steht, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt und dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von den Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder betrügen. Seht ihr, da steht eindeutig, was der Wille Gottes ist. Und es gibt noch viele, viele Verse, in denen wir lesen können, was Gottes Wille ist. Wir können also sagen, Gottes Willen ist wie ein Rahmen, eine Begrenzung, innerhalb der wir uns völlig frei bewegen dürfen. Aber wohlgemerkt innerhalb dieses Rahmens. Und die Frage ist wohl eher an uns alle, wollen wir das? Wollen wir das wirklich tun? Meine Frau und ich, uns war es sehr wichtig, den Willen Gottes zu tun. Auch schon bevor wir uns kennengelernt haben. Und bei unserer zweiten Verabredung, da habe ich sie gefragt, ob sie auch bereit wäre, Gott im Ausland zu dienen und dass wir gemeinsam ins Ausland gehen. Und sie sagte, dass sie genau aus diesem Grund ihren Beruf als Krankenschwester gelernt hat, um weltweit für Gott tätig zu sein. Bingo, dachte ich. Das ist genau das, dass Gott zwei Menschen zusammenführt, die seinen Willen tun möchten und dass sie ihm folgen möchten, egal was das an Flexibilität und Mobilität erfordert. Und gemeinsam haben wir diesen Wunsch damals bekräftigt, indem wir in unseren Ehering den Psalm 143, Vers 10 eingravieren lassen haben. Und ich möchte es auf Englisch zuerst vorlesen. Da heißt's: Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground. Lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich über ebenes Land. Und unser Ehering ist eine sichtbare Erinnerung, dass wir gemeinsam Gottes Willen, nicht unseren Willen tun möchten. Und so sind wir damals, meine Frau als Krankenschwester und Hebamme und ich als Bauingenieur, 1998 mit christlichen Fachkräften in die Demokratische Republik Kongo ausgereist. Und da gab es Tage, die waren nicht leicht. Aber wir wussten, wir sind im Auftrag Gottes, im Willen Gottes unterwegs. Und wir haben wirklich viel gemeinsam mit unserem Herrn bewältigen können. Und wir sind dankbar, dass wir uns damals auf diesen Ruf eingelassen haben, dass wir Gott dieses Vertrauen entgegengebracht haben. Und ich möchte euch alle ermutigen, setzt euch so ein Zeichen der Erinnerung. Vielleicht braucht ihr noch keinen Ehering, vielleicht habt ihr was anderes, aber setzt euch eine Erinnerung, dass ihr Gott dienen wollt, dass ihr seinen Willen tun wollt, egal wo er euch dann hinführt. Und nun möchte ich ein paar weitere Bestandteile dieses Rahmens vorlesen, die wir manchmal sehr leicht vergessen. Ich habe euch vorher gesagt, Gottes Willen ist wie ein Rahmen, innerhalb dem wir uns bewegen dürfen. Und dieser Rahmen ist wirklich sehr groß, aber er hat Grenzen, er ist limitiert. Und ja, was sind weitere Bestandteile dieses Rahmens? Allzu oft vergessen wir, dass Gott Gebote gegeben hat, dass er die 10 Gebote gegeben hat. Und ich möchte sie wirklich eines nach dem anderen vorlesen, weil wir nur zu schnell vergessen, dass es auch Gottes Wille ist, dass wir wirklich diese Gebote einhalten. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Und das Letzte, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Und ihr wisst alle, für die, die Mühe haben, sich diese 10 Gebote zu merken, hat Jesus in Matthäus 22, Vers 37 alles nochmal ganz kompakt zusammengefasst. Und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das andere aber ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Versteht ihr, was ich mit dem Rahmen sagen möchte, innerhalb dessen wir uns bewegen dürfen? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wo sich jemand außerhalb diesem Rahmen bewegen wollte. Er wollte drauf zugehen. Während unserer Zeit im Kongo hatten wir eine Lernhelferin. Und die hat unsere Kinder mit dem Material der Deutschen Fernschule unterrichtet. Und das hat sie sehr gut gemacht. Ihr könnt da bei unseren Jungs auch mal nachfragen. Ich bin von der Arbeit wirklich sehr überzeugt. Und da kam eines Tages ein junger kongolesischer Familienvater auf diese Lernhelferin zu, der bereits einige Kinder hatte, und sagte: Gott hat mir gezeigt, dass ich dich heiraten soll. Und jetzt möchte ich euch einfach fragen, nach dem, was ich jetzt alles gesagt habe, denkt ihr, dass Gott wirklich sowas gesagt hat, dass es sein kann, dass ein verheirateter Familienvater seine Familie im Stich lässt und einfach jemand anders heiratet? Ich denke, dass es sein eigener Wunsch war, dass es sein eigener Wille war, dass es nicht der Wille Gottes war. Und seht ihr, da denke ich, da haben wir unheimlich viel zu prüfen und zu schauen, wo Gott uns schon so viel Dauerauftrag gegeben hat, dass wir wirklich auf dem Weg mit ihm, wenn wir mit ihm unterwegs sind, sehr viel über seinen Willen bereits wissen. Und dass er aber bereit ist, uns noch mehr zu zeigen. Und das werden wir gleich auch von Achim Gekle hören. Ich möchte uns aber einfach auch ermutigen, wenn wir vielleicht manchmal Mühe haben, den Willen Gottes zu tun, dann ist Hoffnung da. Und wen das unter uns betrifft, da möchte ich einfach sagen, dann betet. Redet mit jemand drüber. Wir lesen in Philipper 2, Vers 13, da steht: Gott ist's, der beides in euch wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Es ist also Hoffnung da. Lasst uns drum beten, drum ringen, dass wir auch wirklich seinen Willen tun wollen. Denn ich habe die Befürchtung, dass wir oft schon genau wissen, was er will, aber dass wir es nicht anpacken und immer nochmal was brauchen, nochmal eine Bestätigung brauchen. Und ich möchte auch diejenigen ansprechen heute Morgen, die sich vielleicht außerhalb des Willen Gottes bewegen. Und ich möchte euch ermutigen. Gott hat uns in seinem Wort gesagt, im 1. Johannes 1, Vers 9, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass Gott treu und gerecht ist und dass er vergibt, dass er reinigt von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wie zeigte Gott mir seinen Willen? Ich denke, ihr habt es gespürt. Das wichtigste Element, die wichtigste Quelle ist sein Wort. Und ob wir nun die Bibel lesen oder im Gottesdienst sein Wort hören, es ist existenziell. Es ist wirklich wichtig, dass wir uns regelmäßig mit seinem Wort beschäftigen. Woher sonst sollen wir seinen Willen kennen? Und dabei geht es nicht, dass wir sein Wort besser kennenlernen, sondern es geht darum, dass wir Gott besser kennenlernen und dass wir das mitbekommen, was er schon explizit in seinem Wort geschrieben hat. Wie er uns durch Jesus schon so unheimlich viel zum Ausdruck gebracht hat und wie er durch seinen Heiligen Geist zu uns reden möchte. Und vielleicht ist es gerade in diesem Jahr für dich und mich dran, uns bewusst mehr feste Termine mit Gott und seinem Wort einzuplanen und auch einzuhalten, sie wahrzunehmen. Lasst uns doch in diesem Jahr 2017 den Dauerauftrag Gottes ausführen und ganz neu entdecken, welch großen Rahmen er gesteckt hat. Und wenn du außerhalb des Rahmens dich bewegst, dann möchte ich dich wirklich bitten, wenn du Zeugen benötigst, die mit dir beten, dann komm einfach nach der Veranstaltung nach vorne. Wir beten gerne mit dir. Aber pack's an, komm in diesen Rahmen, in den Willen Gottes. Und einige weitere Aspekte möchte uns nun der Achim Geckle sagen.
Ja, alle Tage meines Lebens mit Gott unterwegs. Der Titel klingt etwas verlockend und könnte auch vielleicht etwas irritieren. So könnte auch missverstanden werden, so als ob ich jeden Tag meines Lebens mit Gott unterwegs bin oder war. Und das sind schon einige Tage. Ich weiß auch nicht, aus welcher Kirche, aus welcher Gemeinde oder woher ihr kommt. Aber da, wo ich herkomme, aus der Kirchengemeinde, da haben wir es so üblich, dass wir am Ende des Gottesdienstes Vater unser beten. Und da sprechen ganz viele Leute einfach immer mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Und vielleicht habt ihr es heute jetzt zum ersten Mal registriert, dass da vom Willen Gottes die Rede ist. Aber es steht nicht zum Beginn des Vaterunsers da, sondern da muss erst eine Voraussetzung dafür geklärt sein. Es wird in diesem Gebet vom Willen Gottes gesprochen, aber die erste Voraussetzung, Vater unser im Himmel, bedeutet, ich brauche einen Vater und ich muss sein Kind sein. Sonst brauche ich gar nicht nach dem Willen Gottes zu fragen. Dann ist es völlig irrelevant. Für mich persönlich war es lange Zeit nicht Teil meines Lebens. Ich hatte nicht diesen Vater. Er war nicht mein Vater. Und auch wenn ich das vielleicht manchmal in der Kirche mitgebetet habe, sein Wille war für mich nicht entscheidend. Und für mich zählte, was meine Clique wollte, was die Freunde für richtig hielten und was man so gerade für angesagt hielt. Geschwindigkeitsrausch und Zugehörigkeitsgefühl waren für mich persönlich wichtiger als Jesus. Bis kurz vor meinem 18. Geburtstag mir durch zwei schwere Motorradunfälle klar wurde, dass Jesus für mich und meine Sünden gestorben ist und Gott in meinem Leben mitreden wollte. Beim zweiten Unfall, bei dem ich wie durch, da habe ich 5 Autos beschädigt, aber ich habe alles wie bei einem Film miterlebt, als wäre ich überhaupt nicht dran beteiligt und ich wie durch ein Wunder unverletzt blieb, wurde mir noch an der Unfallstelle klar, hier hat Gott seine Hand im Spiel. Und da wurde mir auch klar, was Jim Elliot, ein alter Südamerika-Missionar, mal sagte, wenn du etwas besitzt, das du nicht weggeben kannst, besitzt du es nicht, sondern es besitzt dich. Und so war es bei mir. Diese 2 Räder haben mich besessen und nicht ich diese 2 Räder. Und für mich bedeutet es, dass ich noch an der Unfallstelle im Prinzip diesen fahrbaren Untersatz, den man Motorrad nennt, einfach liegen zu lassen, abzugeben. Denn der hatte mich besessen und mich ganz auf die Nachfolge Jesu einzulassen. Und zu fragen, was Gott für mein Leben gedacht hat und was er möchte. Ich kann euch also lediglich davon berichten, wie ich seither bemüht bin, jeden Tag meines Lebens mit Gott zu leben und wie ich versucht habe, ihn in meine Lebensentscheidungen mit einzubeziehen. Sowohl im Großen wie auch im Kleinen. Wie Gott mir also seinen Willen zeigte. Und dabei geht es mir eben nicht um einen Masterplan. So nach dem Motto, Gott hat einen ganz großen Plan für dein Leben gezeichnet und du musst jetzt nur noch links, rechts, links, rechts, links, rechts und dann wird alles gut. Nee, ich glaube, so einen Plan gibt es nicht. Weder für mein Leben noch für dein Leben. Hinter diesem Wunsch nach so einem Masterplan steckt meines Erachtens der Irrglaube, dass dann alles gut wird. Dass das Leben dann erfolgreich und zielführend ist. Der Wunsch, Gott möge alle wichtigen Entscheidungen für uns treffen, entspringt letztendlich der Sehnsucht von uns Menschen nach Sicherheit. Letztlich steckt die Angst dahinter, Fehler zu machen, einen falschen Schritt zu gehen und dafür dann vielleicht auch die Verantwortung zu tragen. Bestimmt Gott nämlich jede Entscheidung mit? Da bin ich fein raus. Wenn dann was schief geht, hat er ja das schwarze Peter, nicht ich. Und wir bleiben quasi auf der sicheren Seite. Wir bleiben dann auch vor Umwegen bewahrt, weil dann läuft sie immer geradeaus in die richtige Richtung. Meines Erachtens ist es aber so nicht. Gott nimmt uns diese Verantwortung nicht ab, sondern er fordert von uns verantwortliches Handeln unter seiner Führung in diesem vorgegebenen Rahmen, den der Bernd erläuterte. Und deshalb gefällt mir eben auch das Wort Führung in diesem Zusammenhang wesentlich besser. Dabei geht es eben meistens nicht um Trivialentscheidungen, so nach dem Motto, welche Zahncreme kaufe ich jetzt ein im Supermarkt oder kaufe ich heute Bananen oder Äpfel, nehme ich die U-Bahn oder die S-Bahn. Nee, der Wille Gottes oder die kommt meistens ins Spiel, wenn es um lebenswichtige Entscheidungen geht, weichenstellende Entscheidungen. Welchen Beruf ich wähle, welches Studium, welchen Wohnort vielleicht, welcher Partner zu mir passt. Denn das sind alles Entscheidungen, die natürlich weitreichende Konsequenzen in unserem Leben haben. Und da möchten wir dann doch gern irgendwo so einen Persilschein von oben, das Go, das Okay von Gott. Aber Gott hat uns nicht als Roboter oder Marionetten geschaffen, die er jetzt einfach vorgeprogrammiert ablaufen lässt, sondern er hat uns als Gegenüber, als Menschen gemacht, die auch eine Entscheidungsfreiheit haben, sich in diesem großen, vom Bernd skizzierten Rahmen zu bewegen. Das bringt aber auch Risiko und Spannung in unser Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben die allgemeinen Richtlinien Gottes, also die Daueraufträge Gottes, gut kennen, weil wir dann in unserem Leben letztendlich auch die alltäglichen Entscheidungen, die wir immer wieder zu treffen haben, auch richtig entscheiden können. Bei unseren Entscheidungen stehen uns meistens mehrere Optionen zur Verfügung. Früher waren die Optionen etwas geringer, das gebe ich zu. Ich sage mal, vor 100 Jahren hatte die Emma die Chance auf den Karl, Friedrich, Gustav und Jakob aus dem Dorf. Heute, in der Welt des Internets stehen ein paar Milliarden Frauen zur Verfügung oder ein paar Milliarden Männer. Also, die Auswahl ist größer geworden, macht eine Entscheidung nicht unbedingt einfacher. Stelle ich auch immer wieder beim Einkaufen fest, wenn ich vor den Riesenregalen sehe mit 40erlei Joghurt. Es wäre für mich manchmal einfach, es wird nur zwei geben. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Auf jeden Fall, das Leben ist dann in dieser Hinsicht nicht einfacher geworden. Aber es gibt eben viele Entscheidungsmöglichkeiten, die uns Gott aber gegeben hat. Und das macht das Leben spannend. Es gibt eben nicht nur eine Frau, die zu mir passt oder passen würde, genauso wie es nicht nur einen Mann gibt, der zu euch passt. Und ich kann nicht nur einen Beruf ergreifen, der dann das Optimum darstellt, oder einen Wohnort, an dem ich wohnen und glücklich leben kann und mich entfalten kann. Gott hat viele Wege für uns. Nicht jeder Weg aber ist ideal. Ideal gibt es erst im Himmel. Wenn ich die Augen hier zumache, dann wird es ideal. Aber wenn wir uns in unseren Entscheidungen bewusst von Gottes Willen bestimmen lassen und ihn um seine Führung bitten im Gebet, wird er uns mit seinem Geist leiten. Also nachdem Gott nun mein Vater war in meinem Leben und ich sein Kind, da beschäftigte mich natürlich die Frage, was denkt der eigentlich so über mein Leben, was einen Sinn ergeben würde. Und Bernd hat es auch schon aufgeführt, den Bibelvers aus 1. Timotheus 2, 4. Gott will, dass alle Menschen geholfen werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder darum geht hin in alle Welt, lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Dieser erklärte Wille Gottes ließ mich nicht mehr los. Der hat mich beschäftigt. Es spukte ständig in meinem Kopf herum. Und dann habe ich damals auch mit meinem Jugendkreisleiter darüber gesprochen. Und der hat dann so gemeint, ja, könnte es sein, dass Gott dich vielleicht als Missionar gebrauchen möchte. War ich nicht so übermäßig begeistert. Ich hatte viele Einwände, viele Gegenargumente. Ich war gerade mal 18. War dabei, meine Ausbildung abzuschließen, konnte auch nicht so gut vor anderen reden, hatte da eher Hemmungen und ich hatte sowieso ganz andere Pläne für mein Leben. Ich wollte Ingenieur werden, hatte da auch schon ein Stipendium in Aussicht. Und in diesem ganzen Wirrwarr im Kopf und dem Angesprochensein von Gott, bin ich eben auch beim Lesen der Bibel über einen Abschnitt gestolpert aus dem Jeremia-Buch. Da steht, und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach, klar, es geschah natürlich zu Jeremia, aber in dem Augenblick hat es mich getroffen, als wäre es zum ersten Mal gesprochen, nämlich zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe denn du von der Mutter geboren wurdest. Und stellte dich zum Propheten unter die Völker. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr aber sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr reckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und mit diesen Worten aus dem Buch Jeremia waren mir plötzlich ganz viele Argumente genommen. Ich hatte also ein paar Ausreden weniger. Gott sprach hier deutlich zu mir durch sein Wort. Und das ist für mich die erste wichtige Erkenntnis, wie Gott uns seinen Willen zeigt, wie er zu uns redet, wie er uns führt. Er benutzt sein Wort. Und wenn ich sage, wir müssen den Willen Gottes erkennen, da geht es mir zunächst darum, dass wir nicht raten müssen. Gott will nicht, dass wir seinen Willen gemäß dem Gänseblümchenprinzip, er will das nicht, er will es nicht, für uns rausfinden, sondern er zeigt es uns klar. Das ist mir ganz wichtig durch sein Wort. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dem ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, schreibt Paulus in Römer 12. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Damit ihr prüfen könnt, heißt es hier. Prüfen im Sinne von zur Kenntnis nehmen, erkennen und nicht raten. Auch nicht im Sinne, hoffentlich bekomme ich es raus, oder im Sinne von einem Puzzle, nur wenn alles so zusammenklappt, dann ist es richtig, sondern in dem Sinne, dass wir erkennen, dass wir zur Kenntnis nehmen und mit einer Selbstverständlichkeit feststellen, welches das sei, der Wille was das sei, der gute und wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Also, der Wille Gottes soll erkannt werden. Das ist deine Aufgabe. Ob du nun hier in Deutschland bleibst oder ins Ausland gehst. Und du kannst nur das erkennen, was Gott dir offenbart. Was du verstanden hast. Wenn es nicht offenbart ist, wenn du es nicht verstanden hast, kümmere dich nicht drum. Im Psalm 32, 8 heißt es, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Gott verspricht dir, dass er dich führen und leiten wird. Er wird dich unterweisen und dir mehr sagen, falls es erforderlich ist. Gott ist der Akteur, nicht du. Wenn Gott dich führt, führt er dich so, dass es für dich nichts zu raten und nichts zu zweifeln gibt. Du brauchst es nur noch zu tun, umzusetzen, die Schritte zu wagen in der Verantwortung und in der Abhängigkeit von ihm. Wenn er dich nicht führt in dieser Weise, wenn du keine klaren Weisungen hast, hast du letztlich die Freiheit, selbstständig verantwortlich Entscheidungen zu treffen. Ich würde noch eine provokante These wagen. Wenn es dir gefällt, Gott zu gefallen, dann darfst du tun, was du möchtest. Wenn es dir gefällt, Gott zu gefallen, darfst du tun, was dir gefällt. Das, was Gott in seiner Führung zu sagen hat, das wird nämlich immer seinem Wort entsprechen. Deshalb ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes gut kennen, es lesen, seinen Willen, seinen allgemeinen Willen, seine Daueraufträge kennenlernen, weil es hat praktische Auswirkungen auf unser Leben. Ein zweites, was mir wichtig ist, ist das Gebet. Neben dem Wort Gottes ist das Gebet ein wichtiger Bereich der Erkenntnis über die Führung Gottes in meinem Leben. Auch zwei Verse aus dem Psalmen: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Dass wir Gott quasi im Gebet fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir auch unsere Zweifel, unsere Fragen mit ihm besprechen und vor ihn bringen. Uns bewusst unter seine Führung stellen. Viele erhoffen sich ja oft als Entscheidungshilfen Zettelchen vom Himmel oder Zeichen. Wenn wir da in die Bibel reinschauen, gab es da auch so Leute, auch Menschen, die mit Gott in der Bibel unterwegs waren, waren Menschen wie wir. Gideon. Gott hat ihm einen Auftrag gegeben. Er sollte als Richter sein Volk befreien. Gideon wusste eigentlich genau, was dran war. Dann hat er gesagt, ach Gott, gib mir ein Zeichen. Ich lege ein Fell aus. Wenn das Fell trocken ist und drumherum alles feucht, dann weiß ich, es ist dein Auftrag. Nächsten Morgen war es so. Ist es wirklich der Auftrag Gottes? Gott, wenn das wirklich dein Auftrag für mich ist, möchte ich jetzt, dass es am nächsten Morgen umgekehrt ist. Das Feld soll nass sein und drumherum alles trocken. Gott gibt ihm dieses Zeichen. Und Gideon ist so gescheit wie vorher. Letztlich musste er die Entscheidung für sich treffen, den Schritt zu gehen. Die Entscheidung nimmt dir keiner ab. Auch Gott nicht. Wir müssen uns so gut wir können selbstständig aus der Abhängigkeit von Gott heraus entscheiden. Es gibt im Voraus keine hundertprozentige Sicherheit, denn das steckt genau dahinter, die absolute Sicherheit mitzunehmen. Ich entschied mich damals fürs theologische Seminar der Liebenzeller Mission, um das, was in meinem Herzen angestoßen wurde, umzusetzen. Es war die einzige Ausbildungsstätte, die ich kannte in meinem beschränkten Dasein. Der Bewerbungsschluss, der war schon vorüber. Ich wurde dennoch angenommen. Auch das ist für mich so ein Indiz für die Führung Gottes. Dass Türen aufgehen, die eigentlich schon zugeknallt sind oder zu scheinen. Und das ist für mich auch so etwas, wo ihr die Führung Gottes erkennen könnt. Türen gehen auf. Das ist so das Beobachten des äußeren Rahmens, wo Dinge sich zusammenfügen, wo man denkt, ja, es passt. Aber ich musste durch diese geöffnete Tür gehen. Das nahm mir Gott nicht ab und niemand anders. Besonders in der Frage um den Partner fürs Leben, da hätten viele gerne so einen Brief vom Himmel oder ein klares Zeichen. Aber auch hier hat Gott nicht die Entscheidung und somit oder hat mir auch die Entscheidung nicht abgenommen und die Verantwortung, als ich mich vor 30 Jahren traute, die Frau zu heiraten, in die ich mich verliebte. Aber wie führte mich Gott dann nach Südamerika? Jetzt war ich bei der Liebenzeller Mission. Die meisten wissen das nicht mehr. Die Liebenzeller Mission war damals Spezialist für Ostasien. Und die hatten da noch nicht Afrika im Blick und auch nicht Lateinamerika. Das hat sich alles jetzt geändert. Ich habe während den 5 Jahre Missionsseminar, ich habe es nie gezählt, hunderte von Missionsvorträgen gehört, hunderte Missionare kennengelernt. Ich war quasi an der Quelle. Aber es hat in meinem Herz hat's nichts ausgelöst. Wenn die von Japan, Papua-Neuguinea, Druck, Bangladesch, China, Japan berichtet haben, war alles nett. Und dann habe ich während dieser Zeit 2 Bücher gelesen über 2 Missionare aus Südamerika. Und ich habe auch einmal gemerkt, bumm, bumm. Ja, hat was. Ist nicht so nett. Und das ist für mich auch so die Führung Gottes. Der Herzschlag wird schneller. Und hier kommt für mich eben eine weitere Komponente der Führung Gottes ins Spiel. Die Führung durch den Heiligen Geist. Er hat mein Herz berührt über das Lesen dieser Bücher. Wir hören auf unser Innerstes, achten darauf, ob wir Frieden über eine Entscheidung haben, also ob unser Herz schlägt. Deshalb auch so die Frage, schlägt dein Herz für Menschen, die ohne Gott durchs Leben gehen? Und wie weit bist du bereit zu gehen? Dahin, wo Menschen Jesus noch nicht kennen? Vielleicht bis ans Ende der Welt, zu den Menschen, die keinerlei Hoffnung auf ein besseres Leben hier haben können? Oder zu den Menschen in deiner Nachbarschaft? Raus aus deiner Wohlfühlkultur in ein anderes Land, eine völlig fremde Kultur. Jesus war so drauf, der war so unterwegs. Er hat die Herrlichkeit bei seinem Vater verlassen, um zu uns Menschen auf die Erde zu kommen. Er hat sein Leben am Kreuz für deine und meine Rettung gegeben. Wie weit würdest du gehen? Was machst du mit deinem Leben? Vielleicht hat jemand auch schon mal das Lebensbild von Jim Elliot gelesen. Der hat sein Leben gegeben. Der hat kein Anton von Jesus gesagt in seinem Missionseinsatz. Denn der ist mit dem Flugzeug gelandet, im Busch unter den Indianern. Und ein paar Minuten später war er tot mit seinen 4 Mitmissionarskollegen. Aber Gott hat genau dieses Ereignis gebraucht, um tausende Menschen in der ganzen Welt in die Missionsarbeit zu rufen, wie auch mich. Und durch diese Menschen hat Gott gewirkt in diesen Ländern, unter diesen indigenen Bevölkerungen Südamerikas. Wie erkennen wir Gottes Führung? Kurz auf den Punkt gebracht, Gott benutzt sein Wort, um zu uns zu reden und uns seinen Weg zu zeigen. Im Gebet, das ist das Zweite, bitten wir Gott um Führung, unterstellen uns seiner Leitung. Dadurch werden wir offen für Neues. Und dann der Rat von Mitchristen ist ganz wichtig, so wie von meinem Jugendkreisleiter. Sie kennen uns und bewahren uns manchmal auch vor einer eingeschränkten Sichtweise. Und das Vierte, das Beobachten des äußeren Rahmens, wo Gott Türen auf- und zuschließt, wo wir einfach sehen, Gott hat seine Hand in den Umständen. Und das Fünfte, Führung durch Gottes Geist in uns. Wir hören auf unser Gewissen und achten darauf, ob wir in der Sache Frieden haben. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du es bist, der zu uns redet, durch dein Wort, durch andere Menschen, durch Umstände und durch deinen Geist in uns. Du weißt, wo jeder von uns immer wieder dran ist, Entscheidungen im Kleinen oder auch im Großen in der Verantwortung vor dir zu treffen, manche weitreichende Entscheidungen. Du weißt auch, wer hier sitzt und sich mit Gedanken trägt, die weitreichende Konsequenzen für sich und sein Leben haben werden. Da möchten wir dich um diesen inneren Frieden bitten und um deine Führung. Danke, dass du mit uns unterwegs bist und wir mit dir unterwegs sein dürfen. Du unser Vater bist und sein möchtest. Ja, und dass wir deshalb überhaupt erst nach deinem Willen fragen dürfen. Amen.